Ja, erstmal von meiner Seite auch ein wunderschönes Morgen. Kann man mich auch so hören? Ich gehe auch gleich zur Tanzen, aber ich finde es immer schön, aber ein bisschen vor euch zu stehen. Jetzt, wie gesagt, von hier vorne kann man sehen, wie Gott euch sieht. Das ist eigentlich eine schöne Perspektive. Vielleicht stehe ich deswegen so gerne hier vorne. Weil, ja, diesen liebevollen Blick, den Gott auf euch hat, ja, irgendwie mit wahrnehmen zu können, in eure Gesichter zu sehen. Ich freue mich, ja, aus Aachen, aus der EFDA, heute hier sein zu dürfen, eingeladen worden zu sein zum Predigtdienst. Ich darf ganz herzliche Grüße, ja, bestellen. Die Gemeinde ist sehr, sehr freundschaftlich verbunden. Manch einer war auch in weiten Gemeinden präsent schon. Genau. Und ich darf heute, ja, hier diesen Predigtdienst versehen. Ich habe euch ein Predigtthema mitgebracht. Das heißt, hier bin ich, sende mich. Du hast schon Mission gesagt. Wir wollen mal gucken, inwieweit das, ja, etwas mit uns macht, wo wir denn hingesendet sind. Und ich würde gerne vor der Predigt noch mit uns beten. Gott, wir danken dir, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, dass du uns einlädst, dein Wort zu hören, dass du uns einlädst, unser Herz aufzumachen, dass du zu uns sprechen möchtest, dass du uns begegnen möchtest und dass du uns zusagst, heute Morgen hier zu sein, dass wir erquickt, erfrischt, ja, aus deiner Gegenwart wieder in den Alltag gehen dürfen. Dafür danke ich dir. Und ich bitte dich, um das Wunder, dass das Menschenwort dein Wort wird. Amen. Ja, ihr könnt das auch lassen. Ich brauche das unbedingt. Wer eine Bibel dabei hat, kann auch gleich gerne einfach die Bibel aufschlagen und mitlesen. Ich habe euch den Predigttext an die Wand geworfen. Aber das scheint ein bisschen schwieriger zu sein. Das macht aber nichts. Ja, hier bin ich, sende mich. Das soll mein Predigtthema heute sein. Ich habe gesagt, das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Überschrift, ein ganz schöner Satz, den ich sehr, sehr gerne bei mir zu Hause in der Familie irgendwie integrieren würde. Ich stelle mir das so vor, sonntags morgens, ich wache auf, bin das so ein bisschen müde und denke, Brötchen zum Frühstück wäre nicht schlecht. Und ich rufe so, ich habe drei Kinder ins Haus, wer ist denn da, wer ist schon wach, wen kann ich zum Brötchen holen senden? Und dann wäre doch klasse, wenn so drei Türen aufgehen, ja, drei Kinder angezogen in der Tür stehen, ja, Papa, hier bin ich, sende mich. Ja, oder wenn die Waschmaschine eingesteckt werden muss oder der Tisch abgeräumt werden muss oder gestaubsaugt werden muss. Hier bin ich, Papa. Sende mich. Das ist ja noch klasse, ja. Ich erspare euch den Realitätsgap, ja. Wer Kinder hat, weiß, dass das nicht immer so funktioniert. Dass sie nicht immer in der Tür stehen und sagen, ja, Papa, ich will das unbedingt machen. Sende doch mich, ja. Aber wäre doch schön. Hier bin ich, Papa, sende mich. Bei mir zu Hause ist es manchmal schon so, dass es schon an dem Hier bin ich scheitert. Ja, meine Kinder haben oft dann so Kopfhörer auf oder irgendwelche Knöpfe im Ohr. Das heißt, sie hören schon gar nicht, was ich von ihnen möchte. Sie können also gar nicht reagieren. Und wenn sie mich mal hören, dann kann es auch schon mal sein, dass sie so tun, als hätten sie mich nicht gehört, weil sie ja ahnen, dass es Arbeit machen könnte. Also hier bin ich, sende mich, ist im Alltag irgendwie ein bisschen schwierig. Anders aber bei Jesaja. Du hast heute schon Jesaja angeschrieben, irgendwie so ein Schatten auf Jesus in diesem Jesaja-Buch. Und in diesem Jesaja-Buch gibt es genau diesen Satz. Hier bin ich, Gott, sende mich. Jesaja spricht in Jesaja 6. Und ich würde gerne den Text, die ersten 8 Verse aus Jesaja 6 mit euch zusammen lesen, sodass wir gucken, in welchem Kontext er steht. Ich weiß nicht, können wir da? Ja, super, vielen Dank. Ja. Machen wir. Dann könnt ihr also da mitlesen. Genau. Ich fange mit Vers 1 bis 4 an. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich, also Jesaja, den Herrn auf einem hohen, erhabenen Thron sitzen und die Säume seines Gewandes füllten den ganzen Tempel aus. Seraphim standen über ihm. Seraphim sind so Engelwesen. 6 Flügel hatte jeder. Mit 2 Flügeln bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Ich habe leider kein Bild dazu gefunden, aber das muss schon ziemlich beeindruckend ausgesehen haben. Irgendwie so ein Engelwesen mit 6 Flügeln. Und einer rief dem anderen zu und sagte, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Erfüllt ist die ganze Erde von seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Türzapfen in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus füllte sich mit Rauch. Jesaja beschreibt hier eine Vision, eine Begegnung quasi mit Gott. Für ihn steht plötzlich so der Himmel offen. Er kann so einen Blick hineinwerfen in Gottes Größe, in Gottes Heiligkeit. Und irgendwie ist das ein bisschen neidisch vielleicht und denkt, oh Mensch, so eine Begegnung hätte ich doch auch ganz gerne, dass Gott so den Himmel aufmacht und ich mal ihn mit eigenen Augen sehen darf. Und auf der anderen Seite, wenn man sich das so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt und sich versucht daran, ja, sich darauf so ein bisschen einzulassen, merkt man auch, das ist auch schon ganz schön groß. Ja, wenn man plötzlich Gott in seiner ganzen Herrlichkeit sieht, in seiner Größe, in seiner Majestät, diese Geräusche, diese Säulen, diese Engelwesen, alles dick, dann merkt man schon, man schrumpft vielleicht selber so ein bisschen, ja, und merkt, boah, irgendwie, ich passe gar nicht zu diesem Gott. Ich bin Mensch, er ist Gott. Das ist eine ganz andere Ebene. Ich bin auf einer ganz anderen Kategorie unterwegs. Ich muss hier ganz schnell weg. Vor diesem heiligen Gott kann ich gar nicht bestehen. Und genauso geht es Jesaja auch. Mit jedem Ding, was er sieht, wird er immer kleiner und immer kleiner. Und nimmt wahr, wer er wirklich ist und was ihn ausmacht. Wir lesen das in Vers 5. Weh mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann unreiner Lippen bin ich, und mitten im Volk unreiner Lippen wohne ich. Denn den König, den Herr der Herrscher, haben meine Augen gesehen. Indem er die Majestät und die Heiligkeit Gottes betrachtet und sie ihm gezeigt wird, das ist wie so ein Spiegel, der ihm vorgehalten wird. Und er stellt fest, ich bin unzulänglich, ich habe unreine Lippen, ich bin voll von Schuld. Ich kann vor diesem Gott einfach nicht bestehen. Ich muss hier weg. Und es ist ja auch nichts, was er sich einbildet, sondern im Alten Testament erfahren wir zum Beispiel Mose, dass Gott selbst sagt, du kannst mich nicht sehen, denn wenn du mich siehst, musst du sterben. Das heißt, Jesaja hat hier den richtigen Eindruck. Er spürt einfach den Unterschied zwischen Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit und seiner Unzulänglichkeit. Sein Ich kann vor Gott nicht bestehen, ich kann nicht bei ihm bleiben. Doch wir lesen weiter in den Versen 6 bis 7. Da heißt es dann, da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die man eine Zange vom Altar genommen hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Schuld gesühnt. Das finde ich eine ganz spannende Szene. Dieser große, dieser mächtige, dieser heilige Gott macht hier bei Jesaja den ersten Schritt. Er sagt nicht, ja Jesaja, du musst jetzt erstmal ein bisschen liefern, du musst dich irgendwie an mich ranrobben, du musst ein bisschen was zeigen, du musst um Buße bitten, sondern Gott macht einfach den ersten Schritt. Er nimmt in dieser Symbolhandlung eine glühende Kohle, berührt damit die Lippen von Jesaja und spricht aus, deine Schuld ist dir vergeben. Er heiligt Jesaja und schafft damit die Voraussetzung, dass Begegnung, das Stehenbleiben vor Gott für Jesaja möglich ist. Man kann sagen, er reicht Jesaja buchstäblich die Hand und lädt ihn ein, eben nicht zu fliehen, nicht zu sterben, sondern in der Gegenwart Gottes zu bleiben. Und dann in Vers 8 hört Jesaja die Stimme Gottes, die sagt, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Im Alten Testament spricht Gott häufig im Plural von sich, also das uns ist Gott hier. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und jetzt so berührt und so eingeladen, so seine Schuld vergeben zu wissen, braucht Jesaja nicht mehr fliehen. Er spürt, dass Gott ihn wirklich einlädt und dass er vor Gott wirklich stehen bleiben darf. Und er sagt diesen Satz, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Und ich möchte genau diese beiden Satzteile, dieses hier bin ich und dieses sende mich heute Morgen mit euch ein bisschen genauer angucken und überlegen, was hat das eigentlich mit meinem Leben zu tun? Was hat das mit euch hier in Übach-Palenberg zu tun? Auf der Arbeit, in der Familie, in der Nachbarschaft, im Fußballverein oder wo auch immer ihr gerade so unterwegs seid in eurem Leben. Dieser Satz, hier bin ich, ist kein Einzelfall im Alten Testament. Er steht an mehreren Stellen und zwar immer dann, wenn Gott Menschen Anruf, wenn ein Ruf Gottes an Menschen ergeht und der Mensch vertrauensvoll auf Gottes Anruf antwortet. Vor Gott sich stellt und sagt, okay Gott, ich höre deinen Ruf zu mir. Hier bin ich. Was möchtest du von mir? Und in diesem Hier bin ich steckt die Bereitschaft zum Gehorsam, steckt das Aushalten der Gegenwart Gottes und die Bereitschaft, nach dem Willen Gottes zu handeln. Und gleichzeitig in diesem hebräischen Wörtchen, was da steht, steckt eine ganz große Beziehungsebene. Es ist also nicht einfach nur ein Dienstauftrag, nicht nur eine Funktion, die übernommen werden muss, ein Job, sondern es geht immer um Beziehung. wie beim Anfangsbeispiel, ja, Papa. Nicht einfach nur, ja, hier bin ich, irgendeiner muss ja wieder arbeiten für dich, sondern, hey, ich darf dein Kind sein. Wir gehören zusammen und deswegen gehe ich gerne Brötchen holen. Ja, Papa, hier bin ich. Diese Bereitschaft, dieses hier bin ich auszusagen, bei Gott stehen zu bleiben, zu sagen, ich gehe in diese Beziehung, die Gott mir schenkt, ist dabei keine Selbstverständlichkeit. Auch wenn wir so Beispiele wie bei Abraham, bei Mose, bei Samuel haben, dass Menschen auf diesen Ruf Gottes mit diesem hier bin ich reagieren, gibt es auch andere Beispiele in der Bibel, wo Gott Menschen ruft und sich entscheiden, hier bin ich nicht, ich bin weg. Ich kann es bei Gott nicht aushalten, ich will es nicht. Vielleicht das berühmteste Beispiel ganz am Anfang in der Bibel ist Adam. Adam im sogenannten Sündenfall hat etwas getan, was er nicht tun sollte. Und dennoch ruft auch Gott ihn, er geht ihm hinterher und sagt, Adam, Adam, wo bist du? Mein Mensch, wo bist du? Wo bist du abgeblieben? Und Adam hört diesen Ruf Gottes und er antwortet, ja, ich hörte dich im Garten und hatte Angst vor dir, Gott, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Adam antwortet nicht mit diesem vertrauensvollen, hier bin ich, Gott, sondern er antwortet mit Distanz, mit Scham, mit Schuld. Er versteckt sich, er läuft weg vor Gott und verpasst damit diese Beziehung, die Gott ihm eigentlich anbietet und die Hand, die Gott ihm hinreicht. Das heißt, dieses hier bin ich ist immer eine Entscheidung, ist kein Automatismus. Ich selbst bin immer wieder neu herausgefordert, mich zu entscheiden, wenn ich Gottes Ruf höre, halte ich das aus? Darf ich vor Gott stehen? Sehe ich, dass er mir die Hand reicht, dass er mich einlädt in diese Beziehung? Oder gucke ich auf das, was mich von Gott trennt, auf mein Nacktsein, auf meine Schuld, auf meine Scham und verstecke mich und sage, Gott, lass mal, ich mache das alleine. Jesaja entscheidet sich, vor Gott stehen zu bleiben. Er nimmt wahr, was Gott für ihn getan hat, dass Gott ihm vergeben hat, dass Gott ihn wirklich einlädt und dass er vor Gott stehen bleiben darf. Jesaja braucht nicht wie Adam weglaufen, sondern darf bei Gott bleiben. Aber was können wir aus einer alttestamentlichen Geschichte mitnehmen für heute? Du hast schon gesagt, ja, das gilt ja dem Volk Israel, das war Jesaja. Ich weiß nicht, könnten wir jetzt mit Handzeichen machen. Wer von euch hatte schon mal so ein Berufungserlebnis wie Jesaja, so Himmel offen, dass Gott sagt, wen soll ich senden? Also ich muss passen. Ich habe das noch nicht erlebt. Und ich kenne auch ehrlich gesagt nicht viele, das wäre jetzt übertrieben, ich kenne gar keinen, der so ein Erlebnis wie Jesaja hatte. Und dennoch glaube ich, dass in dieser Geschichte von Jesaja ganz viel steckt, was mit uns heute und hier zu tun hat. Im Alten Testament ist es ja oft so, dass Gott sich einzelne Menschen rausgreift, um mit ihnen Geschichte zu schreiben, aber um sich auch zu offenbaren, um uns etwas von seinem Wesen zu zeigen, von der Art, wie er mit uns Menschen unterwegs ist. Und im Neuen Testament wird aus diesem Exemplarischen, aus diesem Schatten, ein Angebot an alle Menschen. Ein Angebot nicht nur für Jesaja, sondern ein Angebot für dich und für mich. Und so ist das auch mit diesem Ruf, den Jesaja hier erfährt. Als Jesus dann anfängt zu wirken, sucht er sich 12 junge Menschen aus und beruft sie, indem er ihnen sagt, folgt mir nach. Folgt mir nach. Und diesen Ruf in die Nachfolge Gottes, der bleibt nicht bei diesen 12 stehen, sondern wird zu einem Ruf an alle Menschen. Das heißt, genau wie Jesaja erfahren wir auch diese Anfrage, diesen Ruf Gottes in unserem Leben, indem er uns fragt, willst du, kannst du mir nachfolgen? Und ähnlich wie bei Jesaja hat er auch da den ersten Schritt gemacht. Da, wo wir vielleicht sagen, ey Jesus, viel zu groß, kann ich nicht. Ich kann deinen Ansprüchen nicht genügen. Ich bin schuldig. Ich bin nicht so, wie du mich gerne hättest. Da sagt er, ja, das mag sein, aber dafür bin ich in diese Welt gekommen. Ich bin für dich gestorben. Ich habe diesen ersten Schritt getan, wie damals bei Jesaja. Ich habe diese glühende Kohle Jesus in dem Fall genommen und alles, was du falsch gemacht hast, getragen und weggenommen. Und plötzlich ist der Raum frei, ist die Möglichkeit gegeben, dass wir bei Gott stehen bleiben dürfen. Dass wir wie Jesaja sagen können, hier bin ich, Gott. Ich möchte in diese Beziehung hineinkommen. Ich möchte bei dir sein. Ich möchte vor dir stehen bleiben. Ich möchte nicht wie Adam sein, der sagt, Gott, lass mal, ich mach das alleine. Ich möchte wie Jesaja sein, möchte antworten, danke, dass du alles getan hast, dass ich vor dir bestehen darf. Und dann ist es ja eine ganz schön große, wenn man sich das so vorstellt, Perspektive. Dieser große, dieser heilige Gott, wo wir gerade noch gesagt haben, ich muss vergehen, ich kann vor ihm nicht stehen bleiben, lädt mich ein, Kind Gottes zu sein. Lädt mich ein in eine Beziehung zu ihm. Lädt mich ein, heilig, gerecht und frei zu sein, sagt Paulus an anderer Stelle. Ja, Gott, hier bin ich. Ich will vor deinen Thron kommen. Ich will ja aushalten, weil du es mir schenkst. Das will ich wahrnehmen. Also ich glaube, aus diesem Hier bin ich können wir eine ganze Menge rausziehen und uns wirklich von Gott einladen lassen in diese Beziehung. Aber es geht ja noch weiter. Herr, sende mich, ist der zweite Teil, den Jesaja hier ausspricht. Und ich glaube auch, dass Sendung nicht nur etwas ist, was damals im Alten Testament in Jesaja galt, sondern dass ähnlich wie das Hier bin ich etwas Globales geworden ist. Etwas, das jedem von uns gilt. Und vielleicht verstecken wir uns manchmal ganz gern hinter diesen großen Berufungsgeschichten. Ja, Gott ist mir nicht so begegnet wie Jesaja. Oder ja, wir haben da einen Missionar in Nepal und hin und wieder spende ich Geld, damit der seinen Job tun kann. Einer muss es ja machen. Aber ich kann nicht reden. Ich bin noch nicht fertig. Mir ist Gott so nicht begegnet. Mission, Sendung, das sind dann nicht meine Baustellen. Kennt ihr solche Gedanken? Vielleicht ist unser Bild von Mission aber auch manchmal ein falsches. So in meiner Jugendzeit gab es so Traktate, die manchmal mehr oder weniger gut waren und Leute, die in der Fußgängerzone standen und Kaltakquise betrieben haben, mega peinlich, mega wenig authentisch und auch, weiß ich nicht, ich will keinen zu nahe treten, vielleicht sind Menschen dann bestimmt auch zum Glauben gekommen, aber ich weiß nicht, ob das unser Bild von Sendung ist, was wir haben sollten, oder eben dieses, wir greifen uns 3-4 Leute raus und die schicken irgendwo anders hin, damit sie für uns diesen Part erledigen können. Ich glaube, dass Sendung, dass Mission etwas ist, was jeden Christen angeht. Wo sich keiner aus der Verantwortung stehlen kann und sollte. Und was eigentlich auch was total Schönes und total Natürliches ist und sein darf. Das möchte ich kurz noch zeigen. Ich war vor Jahren mal auf einer Bundesjugendkonferenz. Der Titel war, wer bei Jesus eintaucht, taucht bei den Menschen wieder auf. Wer bei Jesus eintaucht, taucht bei den Menschen wieder auf. Ich finde, das ist eigentlich eine gute Überschrift für Mission, für Sendung. Dass das, was mir selbst widerfahren ist, dass das, was ich erlebt habe, dass ich vor Jesus, vor Gott stehen bleiben darf, dass ich aussprechen darf, hier bin ich, Gott. Du nimmst mich so an, wie ich bin. Dass ich das, was ich erfahren habe, mit anderen teile. Dass ich das weitergebe, dass ich nicht einen Kasten drum baue, dass es nicht nur hier in der Kirche stattfindet, sondern dass es in meinem Leben, in meinem Alltag sichtbar ist. Und dass ich das Angebot als Frohbotschaft für andere Menschen mitnehme. Diese enge Verknüpfung zwischen dem, was mir widerfahren worden ist von einer Sendung, wird zum Beispiel auch bei Petrus sehr schön sichtbar. Petrus, ihr wisst das, hatte Jesus verraten, hat ordentlich Mist gebaut und hat vielleicht so dieses Gefühl wie Jesaja nach dieser großen Offenbarung, weh mir, ich muss vergehen. Vielleicht kann ich noch als Fischer weiterarbeiten, aber mit Jesus, das geht nicht mehr zusammen. Und dann darf er auch diese Erfahrung machen nach der Auferstehung von Jesus, dass Jesus ihm nachgeht, dass Jesus mit ihm frühstückt, dass Jesus Zeit mit ihm verbringt. Und dann kommt es zu diesem Gespräch von Jesus und Petrus, wo Jesus ihn 3-mal fragt, Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Und beim 3. Mal antwortet der Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Das ist das gleiche Muster. Jesus geht hier diesen ersten Schritt, er spricht ihm Vergebung zu, er bietet ihm an, dass eine Liebesbeziehung wieder möglich ist. Und Petrus schlägt ein. Petrus spürt, ja, trotz allem, was da ist, du weißt, was ich getan habe. Ich liebe dich. Ich will bei dir sein. Ich will bei dir stehen. Ich will es aussprechen. Hier bin ich. Und dann, als er es ausspricht, folgt sofort die Sendung. Weide meine Schafe. Weide meine Schafe, Petrus. Weide meine Schafe. Das heißt, dieser Moment, dass ich von Gott angenommen bin und Sendung und Auftrag gehören ganz eng zusammen. Das, was ich erfahren habe, das darf ich teilen. Das, was in mir lebt, das, was Jesus an Hoffnung in mein Leben steckt, das kann ich mit anderen teilen. Das ist die frohe Botschaft. Das, glaube ich, macht auch den Unterschied und nicht irgendwelche Traktate oder irgendwelche Dinge, die wir einfach raushauen, wo wir persönlich eigentlich schön distanziert bleiben können. Sondern das, was mich berührt, das berührt auch andere. Später schreibt derselbe Petrus im 1. Petrusbrief, im Kapitel 3, Vers 15, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Sendung, Mission meint also, ganz, ganz einfach gesagt, einfach von der Hoffnung zu erzählen, die uns erfüllt, die uns selbst erreicht hat. Das, was Gott in meinem Leben getan hat, das ist das, wozu ich gesandt bin. Das mit anderen Menschen zu teilen, in meinen Kontexten. Die Bibel macht ja deutlich, dass da, wo ich diesen Ruf Gottes annehme, dass sich in meinem Leben was verändert. Saulus macht zum Paulus, den Petrus macht zum Missionar und den Jesaja macht von einem Menschen, der vor Gott nicht bestehen kann, zu einem Menschen, der vor Gott stehen darf. Diese lebensverändernde Erfahrung, diese Schuldvergebung, die Hoffnung, das Licht, das Gott in uns entzündet hat, egal welche Bilder wir nehmen, das ist es, womit wir gesandt sind, in diese doch manchmal ganz schön dunkle Welt hineinzugehen. Das ist die frohe Botschaft, das ist das Evangelium, das ist die Übersetzung davon. Jesus kommt in mein Leben und verändert mein Leben. Ich darf dem Majestätischen, dem heiligen Schöpfer dieser Welt entgegentreten und ich darf seinen Ruf mit hier bin ich begegnen. Was für ein Geschenk, was für ein Privileg. Etwas, was ich teilen darf und teilen möchte. Und ich glaube, das muss nicht weit, weit weg sein. Vielleicht ist man berufen nach Alaska, ich weiß nicht, was man da macht. Aber die meisten von uns wohnen hier in Überpalenberg in Aachen. Und ich glaube, wir sind genau da, wo wir mit Menschen zusammenkommen. Beim Kaffeekränzchen heute Nachmittag, beim Mittagessen, auf der Arbeit. Da, wo wir mit Menschen unterwegs sind, da darf diese Hoffnung, die Gott uns geschenkt hat, eine Rolle spielen. Da dürfen wir, wenn wir gefragt werden, antworten und sagen, ja, in meinem Leben gibt es etwas, das ist echt groß, das ist echt wichtig, das ist mein Fundament. Darauf hoffe ich. Und nicht auf welche Partei gewählt wird oder was in Zukunft sonst wie passiert, sondern ich habe eine lebendige Hoffnung, die ganz tief in meinem Herzen sitzt. Und die darf ich anbieten, die darf ich mit anderen teilen. Paulus, und damit komme ich zum Ende, schreibt in Römer 1, Vers 16, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Ich bekenne mich offen und ohne mich zu schämen. Ich und auch wir, glaube ich, haben oft so das Gefühl, Christ sein, das ist doch was von gestern. Nein, wir haben eine gute Botschaft. Wir haben eine Botschaft, die Kraft und Rettung verheißt. Und das wollen und das sollen Menschen hören. Ja, nicht jeder wird es annehmen, aber wenn wir es ihnen nicht sagen, wer soll es ihnen dann sagen? Und wir dürfen uns sicher sein, dass Gott selbst mit seiner Kraft bei uns ist. Wenn wir den Mut haben, von ihm zu reden, von der Hoffnung, die uns erfüllt. Im Missionsbefehl heißt es ganz am Ende, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ich möchte die Predigt enden, nochmal diese beiden Sätze zuzuspitzen und euch als Angebot hinzulegen. Hier bin ich. Wer das in seinem Leben noch nicht erfahren hat, wer das noch nie erfahren hat, dass er vor Gott bestehen kann, dass Gott ihm seine Schuld vergibt. Oder wer sagt, ich brauche das neu, ich bin irgendwie so weggerutscht. Ich möchte wieder neu mich in diese Gegenwart Gottes stellen, mit mir schenken lassen, dass ich bei ihm sein darf. Dann ist heute Morgen hier in dieser Kirche in Überpalenberg ein guter Moment. So wie Jesaja zu sagen, Gott, hier bin ich. Danke, dass ich hier stehen darf. Und der zweite Teil, das sende mich, das mitzunehmen, dass es eine frohe Botschaft ist, die unser Leben froh macht, die Basis und Fundament für unser Leben ist. Und dass es auch eine frohe Botschaft für unsere Nachbarn und Freunde ist. Dass sie raus darf, dass sie sichtbar, dass sie hörbar werden darf. Und dass wir uns nicht schämen und nicht verstecken brauchen mit dem, was Jesus in unserem Leben angezündet hat, sondern dass wir es teilen dürfen. Amen.